Lob und Dank. Wir haben ja schon kostbare Worte gehört. Mir persönlich ist das Wort noch von gestern Abend nicht aus dem Sinn gekommen, sondern es wurde mir immer größer heute Morgen und ich habe es heute noch einmal gelesen und es wurde schon zur Einleitung gelesen und ich komme aber nicht drum rum, sondern ich möchte noch einmal lesen, bitte verzeiht es mir, aber da liegt noch etwas Tieferes drin in dem Wort. Das ist nicht so oberflächlich abgetan, sondern wir müssen die tiefsten Gedanken, die uns herausstrahlen, vielleicht etwas mehr ans Licht stellen und uns das anschauen, was Gott tut, wie er wirkt und nicht wie Menschen es sich vorstellen und nicht wie ein Teufel es will, sondern er tut, wie er es will. Oh, ich komme nicht drum rum, aber wir haben ja gelesen hier, dass er sich Israel erwählt hat. Und wir haben hier gelesen, Josua war ein hoher Priester gewesen. Aber ich möchte vielleicht das ganze Kapitel um den Zusammenhang will noch einmal lesen. Und dann möchte ich mit der Hilfe Gottes, wenn es mir gegeben ist, noch etwas sagen, was mir hier herausleuchtet, was ich daraus sehen kann. Ihr wisst ja, es ist ja so, man kann sich ja nichts herausnehmen, es muss uns etwas aufstrahlen aus dem Worte Gottes. Und wenn dir nichts aufstrahlt, dann kannst du nicht sehen. Und wenn mir nichts aufstrahlt, kann ich nicht sehen. Aber wenn Gott mir etwas aufstrahlen lässt, dann kann ich etwas sehen. Und ich kann euch sagen, es strahlt etwas auf aus diesem Worte Gottes. Vielleicht noch nicht dir, aber Gott möge Gnade schenken, dass uns allen aufstrahlt das helle Licht, dass wir sehen die mächtige Hand Gottes, dass wir sehen, dass Gott anders arbeitet und wie Gott arbeitet. Nicht wie Menschen es sich vielleicht vorstellen, sondern wie er will. Hierauf ließ er, der Herr, mich, den hohen Priester Josua, schauen. Dieser Zacharia hat im Gesicht sehen dürfen den hohen Priester Josua. Nicht einen gewöhnlichen Menschen, nein, nicht einen Priester nur, sondern einen hohen Priester. Einen hohen Priester, und zwar den hohen Priester Josua. Wie er vor dem Engel des Herrn stand, während der Satan sich zu seiner Rechten stellte, um ihn anzuklagen. Mir wurde der dabei sehr groß. Weshalb ist denn der Satan gekommen? Weshalb hat er sich denn zu Rechten gestellt? Der Engel, er stand ja vor dem Engel Gottes. Wusste der Engel Gottes denn nicht, wie dieser hohe Priester beschaffen ward? Wusste denn der Herr nicht, wie dieser hohe Priester ward? Weshalb kam denn der Satan? Weshalb denn? Es muss doch einen Grund haben. Hier steht er doch vor dem Engel Gottes. Oder ist Gott unwissend? Oder ist der Engel des Herrn unwissend? Wusste er nicht? Brüder und Schwestern, der Teufel ist ein Ankläger der Heiligen, der Auserwählten. Und wir werden es vielleicht gleich heraushören, ob er ein Auserwählter war oder nicht. Aber Josua war ein Auserwählter Gottes gewesen. Lasst uns mal weiterlesen, wir werden schon sehen. Aber wisst ihr, ich möchte vielleicht schon im Voraus sagen, wenn Gott etwas vorhat, dann will es der Teufel verhindern. Dann ist er zur Stelle. Wisst ihr, er ist nirgends so zur Stelle, wie da, wo Gott etwas vorhat. Da ist er zur Stelle, der Teufel. Da ist er da. Und er tritt dann direkt zur Rechten und sagt, siehst du nicht, der Ankläger war da. siehst du denn nicht, wie dieser Mann aussieht? Der Engel war da, ihn zu bekleiden, um ihn neu zu gestalten. Und der Teufel wollte verhindern um jeden Preis, dass er nur nicht mit den Kleidern des Heils angetan wird, dieser Mann. Er wollte es verhindern. Er wollte Anklage noch. Aber Lob und Dank sei Gott. Der Herr hat gesprochen. Er nimmt sein Wort nicht zurück. Da sagte der Engel des Herrn zum Satan, der Herr wolle dich schelten. Satan, ja, der Herr, der sich Jerusalem erwählt hat, möge dir Schweigen gebieten. Ist dieser Mann nicht aus dem Feuer herausgerissen oder gerettetes Brandscheid? Josua war aber mit unsauberen Gewändern bekleidet, während er vor dem Engel stand. Der nahm nun das Wort und gab den vor ihm stehenden Dienern die Weisung, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, siehe, ich habe deine Verschuldung von dir weggenommen und lasse dir Prachtgewänder anlegen. Hierauf befahl er, man setze ihm auch einen reinen Kopfbund aufs Haupt. Da setzten sie ihm den reinen Kopfbund aufs Haupt und legten ihm die Prachtgewänder an, während der Engel des Herrn neben ihm stand. Hierauf gab der Engel des Herrn, vor Josua folgende feierliche Erklärung ab. Das kommt jetzt so wunderbar. So spricht der Herr, der Herrscharen, wenn du auf meinen Wegen wandelst und meinen Dienst gewissenhaft versiehst, sollst du sowohl mein Haus verwalten als auch über meine Vorhöfe die Aufsicht führen, und ich will dir freien Zutritt zu mir gewähren unter diesen, die hier als Diener vor mir stehen. Vernimm es doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Amtsbrüder, die vor dir ihre Sitze haben als Priester oder Priesterrat. Ihr seid Männer, die ein Vorzeichen bedeuten. Das wurde mir sehr groß. Ihr seid Männer, die ein Vorzeichen bedeuten. Ja, Brüder und Schwestern, man kann es mit Worten, oder ich kann es mit Worten, gar nicht zum Ausdruck bringen. Aber es ist nicht von ungefähr gewesen. Auf der einen Seite schmutzige Kleider, Übertretungen als ein hoher Priester, aber doch von Gott erwählt. Und hier die Zurechtbringung hingestellt zum Dienst im Werke Gottes. Und hier heißt es, vernimm es doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Amtsbrüder, die vor dir hier sitzen. Ihr seid Männer, die ein Vorzeichen bedeuten. Denn wisse wohl, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Oh, welch ein Hinweis. Wo weist es hin? Auf Christus. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Ja, auf diesen Stein will ich selbst nunmehr seine Inschrift eingraben. So lautet der Ausspruch des Herrn, der Herrscharen. und will die Verschuldung dieses Landes an einem Tage hinwegschaffen oder vergeben. An jenem Tage, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen zu Gaste laden unter seinen Weinstock und unter seinen Feigenbaum. Das sind wunderbare Worte Gottes. Man kann sie nicht ändern, nein, sondern wir müssen sie stehen lassen und sie haben den Respekt verdient. Wir sehen es im alten Bund, es ist hier, aber es sind Schattenbilder für den neuen Bund. Und immer wieder sehen wir, nehmen die Knechte Gottes Bezug auf das, was Gott geredet hat im alten Bund. Es war kein neuer Bund da, als Christus gekommen ist, sondern es war der alte Bund da. Und wir sehen, aus dem alten Bund nehmen sie das, was für den neuen Bund gültig ist. Christus ist hier aufgestanden. Wir sehen, diese Männer mussten dastehen. Ein Josua musste dastehen. Er musste gereinigt sein. Er musste geheiligt werden. Ihm wurden neue Kleider angezogen. Gott hat ihn dazu bestimmt. Und wisst ihr, die ganze Sache wollte Satan boykottieren. Er wollte es zunichte machen, er wollte es nicht dahin kommen lassen, dass ein Josua bekleidet wurde. Nein, er wollte alles zunichte machen. Brüder und Schwestern, es ist noch nicht anders bis in unsere Tage. Wir sehen, immer war es so gewesen, wenn Gott etwas auftreten lassen wollte. Wir sehen es auch jetzt bei unserem lieben Bruder Brennen. Es ist gar nicht anders, als Gott auf mächtiger Weise anfing zu wirken, hat sich auch der Satan aufgemacht. Alle anderen hat er in Ruhe gelassen. Er hat sie ihr tun und alles machen lassen, was er wollte. Aber insofern, wo Gott an der Arbeit ist, ist der Teufel auf dem Plan. Er ist da. Und ihr könnt es nicht verhindern. Aber wisst ihr, eins ist klar, was auch immer kommt oder geht, der Engel des Herrn steht da. Er steht da. Er ist mit seinen Heiligen. Er ist mit ihnen. Hier war es ein hoher Priester Josua. Es ist kein schönes Bild, wenn man es nimmt und wenn man es sagen will. Man müsste sagen, was? Ein hoher Priester? So sieht er aus. Das sind die Anklagen des Feindes. Wenn wir menschlich gesonnen sind, und das ist unser menschlicher Sinn, dann der Teufel tritt nicht heran, so bloß von außen mit Dingen, sondern er kommt in unsere Gedanken. Er tritt auf und sagt, dieser kann nie und nimmer mehr von Gott gebraucht werden. Diesen will Gott noch gebrauchen, das wird er in deinen Gedanken hineinlegen und das wird er in meinen Gedanken hineinlegen. Und da ist der Kampf, da beginnt es. Du magst es gar nicht aussprechen, aber das ist der innerliche Kampf, der in dir und in mir entsteht. Ja, das ist Tatsache, der innere Kampf. Und dann haben wir keine Freiheit, sondern es kämpft in uns. Aber wir müssen das hinaustun. Wir schauen nicht auf das Menschliche, auf das Äußere, sondern wir schauen auf das, was Gott erwählt hat. Und wir schauen auf den Plan Gottes, den er vorgenommen sich hat und den er zur Ausführung bringen wird. Er wird nicht fragen, was denkst du darüber, was denkst du darüber, sondern er wird seinen Plan zur Ausführung bringen. Und dafür bin ich so froh. Ich weiß nicht, ich kann das alles gar nicht so in Worten euch wiedergeben, wie ich es aus diesem Worte sehen kann. Ich bin zu ungeschickt dazu. Ich sage es so, wie es ist. Aber mir ist hier viel Licht aufgegangen, wisst ihr? Viel Licht ist mir hier aus diesem Worte aufgegangen. Es ist auch mit uns nicht anders in diesen Tagen. Wer es sehen kann, der sieht es. Und wer es nicht sehen kann, sieht es nicht. Aber ich möchte euch sagen, ich kann hier viel draus sehen. Viel. Und ich sage euch, auch in unseren Tagen, Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht, wie wir in unserem Innern gestalten sind. Und darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und ich sage uns, und ich sage es mir, Gott wird uns richten, wie wir innerlich gestalten sind. Wenn wir boshaft gestalten sind, werden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir wirklich auf das schauen, was Gott begonnen hat, und das Wort haben wir gestern Abend wohl gehört, ich weiß nicht, jemand hat es gelesen, dass wir uns, ich glaube, war wohl Bruder Frank, dass wir uns an einen Anfang halten, was Gott begonnen hat, dass wir daran festhalten und auf das Wort Acht geben und weitergehen. Wir können nicht auf den Menschen schauen. Ich sage euch, wenn ihr auf mich schaut, dann werdet ihr viel Fehler sehen. Viel. Viel Fehler. Und dann werdet ihr zu Schanden werden. Und wenn ich auf euch schauen würde, würde ich auch zu Schanden werden. Ja, glaubt es mir. Ich würde sagen, ihr seid nie gerettet worden. Ich hätte laufen was. Der Teufel würde laufen kommen und in meinen Gedanken Anklage gegen euch erheben. Wisst ihr das? Laufend. Und er wird zu euch kommen und wird laufend Anklage gegen mich in euch erheben. Laufend. Aber wenn du ihm Raum gibst, dann ist es um dich geschehen. Bist du weg vom Fenster. Er hat dich in seine Klemme genommen. Und wenn du ihn aber abweisen tust, dann wirst du Gnade finden und dann wirst du Freude haben. Dann wird der Friede dein Herz regieren. Dann wirst du sehen, jetzt kenne ich nicht mehr den Bruder nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste. Aber der hat doch noch so viel Fehler, der macht doch noch dies und jenes. Ja, weißt du was? Du wirst sie machen und ich auch. Bis zum Schluss hin. Aber wir sind erwählt durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ich will sie nicht machen, Brüder und Schwestern. Ganz gewiss nicht. Manchmal werden wir so überrumpelt, dass wir erst uns hinterher besinnen. Dann tut's uns leid hinterher. Und dann sehen wir es. Aber wenn wir das innerlich festhalten, und dann kommt ja auch zum Ausdruck, ob früher oder später, wir können es noch so lange verbergen, wie wir wollen. Eines Tages bricht es hervor. Dann zeigt es, was in deinen Gedanken ist, was in deinem Herzen ist. Es bricht hervor, eines Tages. Du kannst dich nicht verstecken immer. Er kann sich immer verstecken. Es kommt hervor. Aber Lob und Dank, dass wir durch die Gnade Gottes in dieser Morgenstunde gekommen sind, dass wir sehen dürfen, dass Gott uns allen gnädig sein will, dass er uns helfen will, dass wir alles absagen, dass wir von allem loswerden. Vielleicht mögen auch Menschen in jenen Tagen diesen Josua gesehen haben und vielleicht auch manches gesehen haben an ihm. Vielleicht werden sie nicht einmal etwas gewagt haben zu sagen, weil es ja ein hoher Priester war. Nicht wahr? Aber, wisst ihr, Gott ging weiter. Er hat sich vorgenommen etwas. Hier, diese Worte, die sind nicht so von ungefähr. Diese Männer mussten da sein. Sie waren im Plane Gottes. Sie waren dazu bestimmt. Oh, wenn man weiter eingehen wollte in die Schrift, da sind so viele Dinge. Man könnte sagen, wieso? Wieso ein Salomo? Wie? So konnte Gott so einen Menschen nehmen? Von diesem Weibe. Nicht wahr? Wenn wir das alles betrachten, es ist manchmal unfassbar. Aber Gott tut, was er will. Gott tut, was er will. Niemand kann ihn hindern. Niemand kann ihm etwas sagen, was er zu tun hat. Er hat erwählt seine Auserwählten vor Grundlegung der Welt. Er wusste, was sie sein werden. Er wusste alles über jeden. Sonst wäre er nicht Gott. Sonst wäre er nicht Gott. Ich möchte sagen, wir als irdische Eltern, wir wissen nicht, wie unsere Kinder gearten werden oder ausarten werden. Wir wissen es nicht. Aber wisst ihr, Gott wusste, wie wir sein werden. Er kannte uns. Wisst ihr, er kennt uns heute, wie wir sind. Wir brauchen uns gar nicht verbergen. Wir alle sind vor ihm entblößt. Wir liegen da vor ihm. Ja, wir können uns gar nicht verbergen. Nein, sondern es ist alles offen. Es liegt alles vor ihm da. Du und ich, wir alle. Aber Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir diese freudige Zuversicht zu ihm haben und dass er uns Licht gegeben hat. In dieser Abendzeit möge er uns weiterhelfen, ist mein Gebet. Brüder und Schwestern, ich konnte das nicht alles ausfüllen, was eigentlich in mir aufgeleuchtet ist durch dieses Wort. Es ist so groß, es ist so mächtig, so gewaltig. Und ich sage euch eins, wenn ich auf mich schaue, auf mich persönlich, dann sage ich, Herr, ich kann vor dir nicht bestehen. Ich kann nicht, ich bin zu elend, ich bin zu schlecht, ich kann es nicht. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite sehe ich die Gnade Gottes, die mir zuteil geworden ist. Ich sehe, was der Herr an mir getan hat, an mich armen, elenden, schlechten Menschen. Ich sehe es. Und wisst ihr, jeder Mann Gottes, ein Bruder Brennen, so ein Mann, der mit so viel Zeichen und Wundern begleitet war, durch den Gott so mächtig geredet hat. Er musste sagen, ich habe so viel Fehler getan, sagt er, in meinem Leben. Auf der anderen Seite sagt er, ich konnte für Gott nichts tun. Wie konnte dieser Mann das sagen? Gott hat durch ihn so viel getan. Ja, er hat sich für nichts erklärt, für nichts hat er dagestanden. Aber Lob und Dank, wisst ihr, es muss alles so sein. Es muss alles so sein, dass einer die Ehre behält. Dass einer den Preis behält. Dass einer im Vordergrund steht. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ich bin so dankbar. Vielleicht wird Bruder Frank noch einige Gedanken sagen. Gewiss wird noch der Geist Gottes zu ihm geredet haben, jetzt während wir hier alle so unter dem Schall seines Wortes gesessen haben. Wir sind so dankbar, dass Gott uns so zusammengeführt hat, dass er uns so wunderbar geliebt hat, dass er alles so gemacht hat. Wisst ihr, manchmal mögen wir es nicht verstehen. Und wir werden vielleicht auch alles gar nicht verstehen. Aber ich möchte sagen, wir schauen auf zu dem lebendigen Gott. Wir wissen, er kennt unsere Herzen. Sein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Was sollen wir zu allem noch sagen? Wir können nur sagen, gelobt sei unser Gott, der alle Dinge in Händen hat. Und der sie im Voraus wusste, auf ihn haben wir unser Vertrauen gesetzt. Unsere Hoffnung, unser Alles ist er. Und wir wissen, er, der begonnen hat, er wird auch vollenden. Zu dem Wort, das ja gelesen wurde und auch ausgeführt, könnte vielleicht noch einiges gesagt werden. Aber ich habe den Eindruck, das, was mein Bruder vielleicht meint, nicht gesagt zu haben, das wird der Geist Gottes jedem Einzelnen sagen, wenn er es nicht schon gesagt hat, und es in uns verklären und uns wissen lassen, dass Gott alle Dinge geplant, dass sie an ihm vorübergehen, und am Schluss zu seiner Verherrlichung dienen müssen. Mir kam zu allem die Sache mit unserem Herrn selber noch ins Herz. Als er im Jordan getauft wurde und die Einsetzung in die Sohnschaft, es heißt ja hier, der Himmel tat sich auf und die Stimme erscholl, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, oder ich habe Wohlgefallen an ihm gefunden. Und wisst ihr, was danach kommt? Danach wird er vom Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Und wir können die ganze Versuchungsgeschichte in Matthäus 4 von 1 vielleicht bis Vers 11 nachlesen. Und sie ist uns allen bekannt. Am Schluss steht dann dieser Ausspruch, da antwortete ihm Jesus, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Nun ließ der Teufel von ihm ab. Und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste. Als es genug war, war es genug. Und der Herr sagte nicht nur zum Teufel, dass er gescholten sei, sondern weiche und lass ab. Und es heißt hier, dann ließ er von ihm ab. Und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste. Wenn wir in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches geschehen sehen, dann wissen wir doch, dass Gott an Einzelnen Großes tut. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er machen soll. Sogar der Weg der Heilsgeschichte und der Verlauf kann von keinem mitbestimmt werden. Hätte Gott die Propheten gefragt, wären sie mit guten Vorschlägen gekommen? Hätte Gott einem jeden gestattet, sich seinen Weg auszusuchen, dann wäre das ein herrlicher Weg gewesen. Ohne Hindernisse, ohne Probleme. Jeder wäre über Höhen dahin gegangen. Aber keiner konnte sich den Weg aussuchen und keiner konnte mitbestimmen. Gott hatte bestimmt, Gott hatte geplant. Und so dürfen wir unser Vertrauen ganz und gar auf Gott setzen. Und wir wissen, wenn in Offenbarung 7 geschrieben steht, sie haben ihre Kleider helle gemacht und gewaschen in dem Blute des Lammes. Sie hatten schon weiße Kleider. Aber diese Kleider waren im Laufe der Zeit vielleicht doch ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. Und trotzdem hat das Blut des Lammes, das ursprünglich dafür sorgte, dass wir Kleider des Heils bekämen, auch dafür gesorgt, dass alle Flecken und alle Runzeln abgewaschen werden. Und wir alle glauben, dass es so sein wird bis ans Ende. Und das Wort, das wir gestern gelesen haben aus dem zweiten Kapitel, ist mir einfach ganz groß geworden aus dem Sacharja, über alle Maßen groß. Gott nimmt sein Erbteil in Besitz. Auf dem heiligen Boden, auf dem Boden der Verheißung. Und es heißt in dem Zusammenhang nicht, dass er Israel erwählt hat, sondern Juda. Juda als der Stamm, aus dem der Messias dem Fleisch nachkommen sollte, als der Löwe aus dem Stamme Juda. Sogar aus den 12 Stämmen hat Gott noch einen Stamm erwählt, um aus diesem Stamm den hervorgehen zu lassen, der als der Erwählte Gottes beschrieben wird im Propheten Jesaja, vielleicht im 42. Kapitel. Aber hier in diesem Vers, Sacharja Kapitel 2. Der Herr aber wird Juda als Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem erwählen. Das ist ein wunderbares Wort. Es gibt noch heute Menschen, die behaupten, die 10 Stämme sind weg und manches andere. Wir wollen das gar nicht berühren. Aber hier geht es darum, Juda als Erbteil Gottes auf dem heiligen Boden. Wenn wir die Verheißung, die Mose gegeben hat, und die Verheißung, die Jakob ausgesprochen hat, zusammennehmen über den Stamm Juda, dann begreifen wir, in welch einer Weise der Geist Gottes schon durch diese Propheten und Männer Gottes die Dinge ausgesprochen hat, die später in Erscheinung treten würden. So hat Gott eine Brautgemeinde, von der wir schon aus dem Hohelied gehört haben. Es ist etwas problematisch, die Dinge zusammenzubekommen. Ich habe da meine Mühe, das gebe ich offen zu. Aber eins ist gewiss, der Herr ist der Bräutigam unserer Seele. Und er ist der Schönste unter Zehntausenden. Und wenn er noch so entstellt und schimpfiert wurde, so bleibt er der Schönste und der Herrlichste unter allen. All die Schimpfierung wird das nicht geändert haben, dass er in Ewigkeit der Herrlichste und der Schönste sein wird. Zwischendurch ist er der Schmach preisgegeben worden. Und was sollte es? Es geschah und er wurde dann über alle Maßen verherrlicht, nachdem er über alle Maßen erniedrigt worden war. Ist einer so erniedrigt worden wie er? Ist einer so beschimpft worden wie er? Gab es einen Propheten, zu dem man gekommen wäre und sagt, du bist im Bunde mit dem Satan? Du hast den Beelzebub? War es ein Mose? Gab es einen Propheten, der so erniedrigt worden wäre wie unser Herr? Hat man einen so bespielt? Hat man einem das Gesicht verbunden und ihn geschlagen und gesagt, Weissage, du bist doch ein Prophet. Du hast doch allen immer sagen können, woher sie sind und wer sie sind und so weiter. Du weißt doch genau Bescheid. Weissage uns, wer hat dich jetzt geschlagen? Gab es einen unter allen Propheten, der so schimpfiert, so entstellt? Gab es einen, dem man noch Essig zu trinken hätte gegeben? Gab es noch einen, der das über sich hätte ergehen lassen müssen, was unser Herr über sich hat ergehen lassen müssen? Und deshalb sagt der Prophet Jesaja, er hatte keine Gestalt und keine Schöne, dass man seine begehrt hätte. Er der Schönste unter den Zehntausenden. Er der Herrliche, der Reine, der Heilige, ist völlig preisgegeben worden, hier auf dieser Erde. An ihm hat Satan die Wut ausgelassen. Hier in der Versuchungsgeschichte ist ja der Satan wohl ganz persönlich gekommen, aber später hat er ja die verschiedensten Menschen dazu gebraucht, hat sie inspiriert, so dass alle Schrift erfüllt werden konnte, die von dem Herrn geschrieben stand. Es war alles Erfüllung der Schrift. Für die Jünger unbegreiflich. Und wenn es an einer Stelle steht, selbst seine Jünger glaubten nicht, weil ihnen das Verständnis für die Erfüllung der Schrift noch nicht geöffnet war. Aber das eine können wir sagen. Obwohl sie nicht fassen konnten, obwohl sie nicht glauben konnten, eins wussten sie in ihrem Herzen, das ist der Messias. Und sie gingen nicht hinter sich, sondern sie folgten ihm. Die anderen gingen hinter sich, sie konnten alle Dinge nicht mehr länger begreifen und ertragen. Und sie wandten sich von der Nachfolge ab. Aber die wahren Jünger Jesu blieben in der Nachfolge des Herrn. Sie harrten aus bis ans Ende. Auch wenn es manchmal drunter und drüber ging, sie hielten Stand bis ans Ende. Denn das Ende wird gekrönt. Nicht der Anfang, nicht die Mitte. Das Ende wird gekrönt. Uns bleibt in dieser Zeit nicht viel mehr übrig. Und ich weiß es aufgrund all der Tonbänder, besonders der älteren Jahrgänge, dass Bruder Branham fast einen Komplex hatte, dass er aus einer Familie kam, die als Trinkerfamilie bekannt war. Sein Vater hat Schnaps gebraut. Und sie waren bekannt in der ganzen Umgebung in mancherlei Weise. Es war wie ein Komplex, den er mit sich geführt hat. Niemand wollte mit ihm sprechen. Sie gingen auf die andere Straßenseite. Und er litt darunter so furchtbar, weil er mit allen Gemeinschaft haben wollte, aber keiner wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Und am Schluss musste er dann sagen, als Gott das Blatt gewendet hatte, ich muss mich verbergen, weil so viele Leute mit mir sprechen möchten. Plötzlich hatte Gott das ganze Geschick gewandt und hatte den Menschen ins Herz hineingelegt und es ihnen begreiflich gemacht, dass dieser Mann, den man irdisch ja nicht hätte sehen oder sprechen wollen, dass er aber etwas von Gott hat, das wert ist, gehört zu werden. Und so kann es mit uns allen, mit dir, mit mir sein. Wir legen gar keinen Wert darauf, dass irgendjemand kommt und sagt, ach, ihr seid feine Leute. Es geht doch darum, dass wir etwas von Gott zu sagen haben. Dass die Leute um Gottes Willen kommen, doch nicht um unseres Willen. Und als schon, glaube Bruder Russ erwähnte, Salomo, wisst ihr, dass Bruder Brenham wörtlich gesagt hat, die gleiche Gabe, die durch ihn wirksam war, ist durch Salomo wirksam gewesen. Ein Beispiel wird uns ja in besonderer Weise in der Schrift hervorgehoben, dass die Königin von Saba kam. Sie hatte von dem gehört, was Gott durch den Dienst dieses Mannes getan hat. Und sie kam von den Enden der Erde, um diese Weisheit zu vernehmen. Wird bezeichnet als Weisheit Salomos. Der Salomo war genauso klug und so dumm wie wir alle. Es war die göttliche Gabe in diesem Manne. Es war die Erhörung des Gebetes Davids. Und Gott hat ihm Weisheit und Gnade geschenkt, unter dem Volke Gottes zum Segen zu werden. Wir hätten ihm doch nun tatsächlich den Platz gewiss nicht eingeräumt. Aber bitte lassen wir mal, wir werden auch diese Vergleiche eines Tages hinter uns zurücklassen müssen und einfach vorwärts gehen. Und mir kam der Gedanke, als wir die Predigt übersetzt haben von Bruder Brenham, ein Gefangener Christi. Wenn man nicht ein Gefangener Christi ist, dann ist man ein Gefangener der Umstände. Und ist man ein Gefangener der Umstände, wird man von ihnen tatsächlich abgeführt und die Hände gehen dann über Kreuz. Ich habe das mal miterlebt, als mein Vater von der Polizei abgeführt wurde und seine Hände so zusammengetan wurden. Er hatte gar nichts Böses getan. Er hatte nur einem einzigen Menschen geholfen. Und diese Hilfe, weil der Betreffende von der Polizei gesucht wurde und mein Vater ihm Hilfe zuteil werden ließ, wurde er dann abgeführt, nachdem man den anderen nicht bekommen hat. Und als Junge habe ich zugeschaut. Es war kein schönes Gefühl, wenn so der Vater vor den Augen des Sohnes abgeführt wird. Aber er ging ganz aufrecht, ohne Bange, ging er seinen Weg. Er wusste, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber er wurde ein Gefangener der Umstände. Nur eine Nacht im Gewahrsam und am nächsten Morgen kam er schon wieder ins Dorf nach Hause. Aber wenn wir, wie ich eben gesagt habe, nicht Gefangene Christi werden oder sind, dann werden wir Gefangene der Umstände. Wir werden abgeführt, vielleicht schuldlos, vielleicht nicht, spielt jetzt gar keine Rolle. Aber eins möchte Gott geben, dass wir Gefangene Christi werden. Dass er uns gürten kann. Und wenn er uns führt, auch wenn es hingeht, wo wir nicht wollen, dann wird er mit uns sein. Wenn er führt, geht alles gut. Dann geht sogar durch den Feuerofen gut, dann kommt man nämlich wieder heraus. Und dann geht's auch durch den Löwengraben, man kommt wieder heraus. Und dann geht's, wie Jesaja 43 sagt, ob durch die Tiefen, er wird mit uns sein. Wir können nicht anders. Mag kommen, was will. Wir können nicht anders als glauben, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Sichtbares noch Unsichtbares, weder Mächte noch Gewalten, uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die offenbar geworden ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Liebe Gottes war doch nicht in Worten, sie ist in der Tat offenbar geworden. Und diese göttliche Heilstat haben wir für uns angenommen und das im völligen Glauben. Und er hat uns in Kleider des Heils gekleidet. Und wir dürfen im völligen Glauben vorwärts gehen mit unserem Gott. Natürlich kann man nicht großartig jauchzen oder loben und preisen, wenn man nicht da ist, wo man eigentlich sein sollte. Und wir wünschten, dass diese Zeit, die für meine Begriffe nur eine Übergangszeit sein kann, wesentlich schneller vergehen möchte. Ihr wisst, gute Zeiten, die können lange andauern, das macht nichts. Aber schlechte Zeiten, die wünschen wir sehr bald hinter uns zu bringen. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber Gott weiß ja alle Dinge. Und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Alle Zeit ist in seiner Hand. Er hat die Übersicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Herr musste durch alle Prüfungen hindurchgehen. Von Gethsemane ist uns gelesen worden. Und wir merken, dass die Dinge am Anfang und am Schluss am schlimmsten waren. In der Zwischenzeit nicht. Ehe der Herr anfing und als er im Begriff war, aufzuhören, das heißt mit seinem Dienst, und den Preis auf Golgatha zu bezahlen. Vorher liest man in all den Jahren von keiner Gethsemane-Stunde. Man liest von all den Dingen überhaupt nicht mehr. Hier im 4. Kapitel nur ganz kurz die ersten 11 Verse, dass der Satan auf ihn losging, dass die Versuchungen stattfanden und dass am Schluss dann geschrieben steht, nun ließ der Teufel von ihm ab. Und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste. Dann geht sein Dienst oder beginnt sein Dienst und es geht über zu dem, was er zu tun hatte. Jahrelang liest man nicht mehr, der Teufel ist wiedergekommen, hat dies oder jenes. Aber als es dann nach Jerusalem hin auf dem Wege nach Golgatha, da stellte sich alles Mögliche wieder ein. Was in der Zwischenzeit überhaupt nicht da war, da stellte sich dann am Schluss wieder ein. Und der Herr, ich verzeihe dies, aber wusste sicher, was ihm geschah. Unser einer würde sagen, man wusste nicht mehr, was geschah. Er wusste, was geschah. Wir wissen es manchmal nicht, aber es geschah, damit die Schrift erfüllt werde. Und schon in der Ankündigung hat es ja geheißen, er wird vielen Gesetz sein zum Aufstehen und zum Fallen in Israel. Und die einen haben es begriffen, hielten fest, die anderen konnten damit nicht fertig werden. Er sagte nur diesen Ausspruch, wohl dem, der sich nicht an mir ärgert oder keinen Anstoß nimmt oder irre wird, je nachdem die Übersetzung lautet, wohl dem, der in dieser Zeit durchhält. Es ist wirklich eine ernste Zeit. Und glaubt es mir, man möchte es hier besonders von vorne nicht sagen. Aber derselbe Geist, der in der ganzen Welt wirksam ist, dringt in die Gemeinden hinein, wenn wir nicht wachsam sind. Man hat doch die Dinge, von denen man heute hört, durch Jahrtausende nicht gehört. Aber es ist die Endzeit. Der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat und er sucht, wen er verschlingen und was er anrichten kann. Aber eins ist gewiss, die Stunde muss schlagen, wo er ablässt, wo seine Sache zu Ende ist, wo der Herr auftritt und sagt, schweige, jetzt ist Schluss. Gott ist hier, der gerechtfertigt. Wer will verdammen? Römer Kapitel 8. Und ich sage euch, wenn wir über diese ersten Schritte des Glaubens nicht hinaufkommen, dann werden wir uns weiter im Kreise herumdrehen. Wir müssen aus diesem Kreis heraus und müssen im Aufblick zu Gott vorwärts gehen können. Wen immer Gott dazu gebrauchen kann, der sei gesegnet und werde anderen zum Segen. Denn es ist unmöglich, dass wir uns weiterhin oder auf weitere Zukunft im Kreis herumdrehen. Ich für meinen Teil weiß bestens, dass ich im Moment durch die Übersetzungen und durch das, was wir so tun können, meinen Dienst tue, aber nicht hier an dieser Stätte in Art der Verkündigung. Ich muss über alle Dinge zunächst erstmal hinwegkommen, aber macht euch keine Sorgen. In meinem Herzen ist das Wort Gottes versiegelt. In meinem Herzen sind die Dinge, die Gott geredet hat, eine lebendige Realität. Die kann mir niemand nehmen. Ich habe zu viel Erlebnisse gehabt mit Gott, zu viel Dinge, die der Herr getan hat in der ganzen Welt, als dass es mir jemand, auch der Satan, nicht streitig machen kann. Und zum anderen weiß ich, dass die Verkündigung nicht nur vor allen Propheten und Aposteln bestehen wird, sondern vor dem lebendigen Gott, der in derselben Weise geredet und gewirkt hat. Das hat sich kein Mensch nehmen können. Die Offenbarung der ganzen Zusammenhänge des Ratschlusses Gottes, die haben wir uns als Brüder gewiss nicht nehmen können. Der Herr hat sie uns aus Gnaden geschenkt. Und auch diese Bemerkung sei mir vielleicht noch gestattet. Wisst ihr, man kann vielleicht eine Bemerkung, die ein Bruder hier vorne gemacht hat, vielleicht sogar unbedacht gemacht hat, die kann man 100-mal wiederholen. Und man kann aus einer Kleinigkeit eine große Sache machen. Als die Bemerkung hier gemacht wurde, war es gar keine große Sache. Aber sie ist zu einer großen Sache anschließend gemacht worden. Und wer trägt dann die Schuld? Der sie gemacht hat oder die einen Ausspruch oder eine Bemerkung dann zum Anlass nehmen und sagen, ja, der Bruder, der kann doch nicht von Gott gesetzt sein, sonst hätte er das nicht gesagt. Ich sage dir, wenn du von Gott begnadigt wärst, würdest du den Mund halten und gar nicht eine Bemerkung nehmen und sie zu einer Katastrophe für Hunderte oder Tausende machen. Wisst ihr, was eigentlich los ist? Wir sehen die Schuld des Anderen und merken gar nicht, dass wir vielleicht zu der Schuld des Anderen 99-fach hinzutun, um erstmal eine große Sache aus einer kleinen Bemerkung zu machen. Nun, wir alle sind draufgegangen, aber unser Gott lebt. Und er wird dem Satan schweigend gebieten. Und wir sagen, diese Leute, die habe ich mir erwählt und sie sind mir ein Sondereigentum, und ich habe sie eingekleidet, ich habe sie begnadigt. Ich werde mit ihnen sein und nicht ablassen, bis das Werk meiner Hände vollendet sein wird und die Gemeinde, die Braut, tatsächlich ohne Flecken und ohne Runzel vor dem Herrn erscheinen wird. Lassen wir uns in allen Dingen Weisheit und Gnade schenken. Es gibt ein Wort im Alten Testament, das heißt, es ist wohl im Propheten Micha vielleicht, es heißt, wer weise ist in dieser Zeit, der schweigt. Und wisst ihr, ich ertappe mich jedes Mal selber. Wenn ich in ein Gespräch hineingezogen werde, oh, das ist eine Not anschließend, dass ich sagen muss, mein Gott, warum habe ich nicht geschwiegen? Warum habe ich überhaupt etwas gesagt? Und man tut den Mund nur auf, meint es noch so gut, möchte klären und man hat nichts geklärt. Im Gegenteil, man rutscht hinein. Und ehe man sich versieht, hat man auch Dinge gesagt, die man lieber nicht hätte sagen sollen. Aber Gott wird uns sicher Gnade schenken. Man muss einfach dahin kommen und was heißt, es gibt irgendein Wort, dass man sich Gewalt anlegen soll, um eben nicht zu reden, sondern zu schweigen. Und ich habe es ja auch oft genug gesagt, solange wir reden, wird Gott schweigen. Wenn wir schweigen, dann wird Gott reden. Und vielleicht, ich muss es ganz besonders lernen. Ihr wisst ja, es liegt in der Natur des Menschen. Man möchte gewisse Dinge richtig stellen. Und wenn man beginnt, richtig zu stellen, dann kommt am Schluss so viel Verkehrtes heraus, dass man sagt, mein Gott, warum hast du jetzt überhaupt deinen Mund aufgetan? Denn man kann es noch so gut meinen, wenn der andere, mit dem man spricht, in seinem Herzen die verkehrte Sache liegen hat, dann kommt das verkehrt an. Man kann sich noch so anstrengen, das kommt verkehrt an. Selbst hier, mit jedem Wort, das wir lesen, wenn etwas Verkehrtes in meinem oder in deinem Herzen liegt, dann werdet ihr denken, aha, das haben sie jetzt deswegen gesagt, das ist deswegen gelesen worden, das, das. Und wir sortieren aus. Und wir nehmen uns den Segen selber weg. Wir lesen Gottes Wort nicht nur, weil wir es lesen, sondern weil es in jeder Weise auf die verschiedenen Situationen zutrifft. Und man wäre ja unweise, wenn man ein Wort lesen würde, das nicht zu Hilfe gereichen könnte. Warum gibt Gott uns Worte, die vielleicht mit einem Zustand, mit einer Sache handeln oder sie behandeln, doch nur deshalb, um uns Licht und Klarheit zu geben? Man kann doch nicht einfach, wenn hier ein Krankheitsfall ist, dann vom Wetter reden. Ist ein Krankheitsfall, muss man von Heilung reden. Man muss immer ein Wort haben, das Gott ja gegeben hat, um die Situation zu behandeln. Wollte Gott an einer Situation vorbeireden, ja, dann brauchten wir gar nicht hierher zu kommen, um die Bibel aufzuschlagen. Aber Gott ist daran interessiert, doch zu helfen und eine Sache zu beleuchten, uns Gnade zu schenken, es so zu sehen, wie er es sieht. Und deshalb geschieht es vielleicht manchmal gewiss nicht zur Rechtfertigung. Ich sage euch ganz ehrlich, ich warte auf keine Rechtfertigung von Menschen. Ich weiß, dass Gott mich gerechtfertigt hat. Und das sage ich nicht aus Überhebung, das sage ich im völligen Glauben, im Aufblick zu meinem Gott. Und ich warte auf keinen Menschen, der sein Urteil spricht. Jeder Mensch wird abwarten müssen, welch ein Urteil Gott ihm an jenem Tage sprechen wird. Wir hoffen nur, dass wir von ihm hören werden, kommt ihr Gesegneten, ererbet das Reich, geht ein zu des Herrn Freude. Das ist all unser Wunsch und unser Gebet. Wenn wir jetzt dem Herrn wieder danken, Brüder, bitte seid mir nicht böse, aber ich muss darauf hinweisen, lasst uns die Gebete wirklich kurz und bündig einen Gedanken ausdrücken, Amen, und dann der nächste und der nächste und der nächste. Wenn wir zu Hause sind, können wir lange beten, solange wir wollen. Aber wenn wir hier sind, wollen doch einige beten und dem Herrn wirklich in kurzem danken. Wollen wir doch bitte darauf Rücksicht nehmen, damit noch einige dem Herrn danken können. Amen.